HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute Till Kronsfoth, Dorothee Meyer-Karwig und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen heute vor allem Hörbücher vorstellen, die im April auf die HR2-Bestenliste kamen. Darunter ein Hörbuch von Moritz von Uslar. Nochmal Deutschboden heißt es. Mit rechtschaffenden Mördern hat sich Ingo Schulze beschäftigt und um einen Schatz geht es im Kinder- und Jugendhörbuch von Uwe Timm. Zunächst sprechen wir aber über ein Hörbuch von T.C. Boyle, Sind wir nicht Menschen? Stories, so heißt es. T.C. Boyle ist ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er wurde 1948 geboren im Hudson Valley. Er wuchs in schwierigen Familienverhältnissen auf, engagierte sich als Jugendlicher in der Hippie- und Protestbewegung der 60er Jahre. Er war Lehrer an der High School und veröffentlichte in dieser Zeit seine ersten Kurzgeschichten in namhaften Zeitschriften. Heute lebt T.C. Boyle mit seiner Familie in Kalifornien. Er unterrichtete bis 2012 an der University of Southern California in Los Angeles kreatives Schreiben. Fast jedes Jahr bringt T.C. Boyle ein Buch heraus. Dorothee Meyer-Karwig, jetzt haben wir hier Stories, Short Stories von T.C. Boyle vor uns. Worum geht es darin?
Also diese Geschichten sind schon recht unterschiedlich, aber es gibt doch so zwei Themenblöcke. Zum einen, bei den meisten Geschichten steht ein Mensch im Mittelpunkt, ein durch die Gesellschaft verunsicherter Mensch. Und dann wagt er auch einen Blick in die Zukunft. Mitunter sind diese Geschichten bizarr, manchmal führen sie uns aber auch einfach tief so ins Seelenleben hinein. Meistens stehen Männer im Mittelpunkt, aber einmal auch eine junge Frau. Und in dieser Geschichte geht es um Folgendes. Die Mutter dieser jungen Frau wollte unbedingt, dass ihre Tochter den College-Abschluss macht. Und die Tochter traut sich dann nicht zu sagen, dass sie es nicht geschafft hat. Und bei der College-Abschlussfeier, die Mutter hat alle Verwandten eingeladen, kommt die Tochter dann aus Angst auf eine ganz, ganz dumme Idee. Das ist sehr spannend erzählt und ging mir auch recht nah. Ja, und besonders anrührend fand ich die Geschichte um einen mäßig bekannten Rockmusiker, der in seiner Villa stirbt und erst nach ein paar Tagen dort gefunden wird, nachdem man ihn dann abtransportiert hat. Ist der Nachbar sehr neugierig und steigt in dieses Haus ein, in diese Villa und erkundet mit ziemlich schlechtem Gewissen die Räume und entdeckt dann dort Tagebücher.
Das, welches ich zufällig herauszog, war von 1982 und ich schlug es nicht auf oder blätterte es durch, denn in mir war ein weiterer Impuls am Werk, der noch stärker war als die, denen ich schon nachgegeben hatte. Ich zögerte keine Sekunde. Ich ignorierte die warnenden Stimmen, die in meinem Kopf brüllten, klemmte den Band unter den Arm und ging den gleichen Weg hinaus, den ich hereingekommen war. Auf der Straße versuchte ich, mich so unauffällig wie möglich zu verhalten, wie ein normaler Mann, ein Bürger, ein Nachbar, ein Unbescholtener, der am frühen Morgen mit einem Lieblingsbuch unter dem Arm zur Bäckerei ging, aber es war sowieso niemand unterwegs, der an mir zweifelte oder Fragen stellte.
Ja, und dieses Tagebuch offenbart ihm dann ein trauriges Geheimnis dieses Rockmusikers. Der Nachbar erkennt in dem Menschen, den er zu Lebzeiten eigentlich nie beachtet hat, einen Mann mit großen Sorgen und Nöten. Ja, und die ganzen Hinterlassenschaften dieses Rockmusikers werden dann bald von der Müllabfuhr abgeholt und entsorgt. Also Platten, Fotos, auch Tagebücher, eben ein ganzes Leben kommt auf den Müll. Nur diesen einen Tagebuchband, den behält der Nachbar und hält ihn in Ehren.
Dorothee Meyer-Karwig, Sie haben uns vorhin eingangs gesagt, dass T.C. Boyle auch einen Blick in die Zukunft wagt. Was sind denn das für Geschichten?
Also in einer erzählt er davon, dass eine sogenannte Real-Life-Box erfunden wurde, mit der man Sequenzen der eigenen Vergangenheit nochmal erleben kann. Und das führt bei einem alleinerziehenden Vater dann dazu, dass er sich vollkommen in diesem früheren Leben verliert. Ja, und die Gegenwart mit der eigenen Tochter und die Zukunft mit ihr nahezu vergisst. Und in der titelgebenden Geschichte, da gibt es dann dank der Genschere CRISPR-Cas alle möglichen absonderlichen Tiere, beispielsweise einen kirschrot phosphoreszierenden Pitbull oder klavierspielende Mikroschweine oder Hundkatzen. Vor allen Dingen gibt es aber auch optimierte Kinder. Und eines Tages kommt die Frau des Ich-Erzählers nach Hause und sagt, ich will ein Kind.
Wir waren seit 12 Jahren verheiratet und uns einig, dass wir irgendwann ein Kind haben wollten, hatten es aber immer wieder aufgeschoben, aus den verschiedensten Gründen. Es gab berufliche oder finanzielle Erwägungen. Es gab Befürchtungen, wie sich ein Kind auf unseren Lebensstil auswirken würde. Das Übliche eben. Aber da war noch etwas anderes. Was für ein Kind? Das war die Frage. Frühere Generationen konnten nur darüber spekulieren, ob die werdende Mutter einen Jungen oder ein Mädchen gebären würde und ob das Kind Tante Bethanys Nase oder Onkel Juris Monobraue erben würde. Aber diese Zeiten waren vorbei, seit die CRISPR-Gentechnologie vor 20 Jahren einen Senkrechtstart hingelegt hatte. Jetzt konnte man sich nicht nur das Geschlecht des Kindes aussuchen, sondern auch alle möglichen anderen Eigenschaften. Es war, als wäre man beim Autohändler, um sich einen neuen Wagen zu kaufen, und ginge die Liste der Sonderausstattungen durch. Sex war heutzutage nur noch ein Freizeitvergnügen. Kinder zeugte man im Labor. So war es eben. Und so würde es bleiben, bis wir uns als Spezies zu etwas ganz anderem entwickelten. Das Ergebnis dieser Entwicklung jedenfalls war ein Land, eine Welt, voller Kinder wie das hochaufgeschossene Mädchen mit dem roten Hund. In meinen Augen stellte das einen unzulässigen, unnatürlichen Eingriff dar, aber davon wollte Conny nichts hören. »Bist du verrückt?« sagte sie. »Willst du wirklich, dass das Kind, unser Kind, der Klassendepp ist oder Berufsberater wird?« Kosmetologin? Automechaniker?
Ja, ganz schön arrogant. Und es zeigt sich, es ist nicht mehr so einfach mit dem Kinderkriegen.
T.C. Boyle gilt ja als der Chronist der amerikanischen Seele. Was offenbaren uns denn diese Geschichten über die amerikanische Seele?
Naja, man kann sagen, über rundum glückliche Menschen muss man nicht schreiben. Daher ist klar, Boyle schreibt über Menschen, die eher unglücklich sind, die überfordert sind. Beispielsweise von den Zumutungen der Gesellschaft, von den Möglichkeiten der Zukunft bzw. den Gefahren. Und Männer sind oft von ihren eigenen Frauen überfordert.
Jetzt haben Sie uns schon einige der Geschichten beschrieben. Sind denn alle so spannend und gelungen?
Ja, nicht alle haben mich wirklich ergriffen. Da gibt's beispielsweise eine Geschichte über einen älteren Mann, der auf Betrüger am Telefon reinfällt, die ihm Millionen versprechen. Er müsse nur erst in Vorleistung gehen, was er dann tut. Das ist alles recht erwartbar. Da gibt es auch keinen überraschenden Schluss. Und da kann man eigentlich auch XY ungelöst gucken. Aber eben die Geschichte von der jungen Frau, die sich nicht traut, ihrer Mutter zu gestehen, dass sie den College-Abschluss nicht geschafft hat, oder die Geschichte über diesen toten Rockmusiker. Das sind Stories, die mich schon auch mitgenommen haben, die ich sehr interessant fand. Und spannend finde ich natürlich auch immer so diese Gedanken über die Zukunft. Sind wir glücklicher, wenn wir uns und unsere Umgebung genetisch optimieren können? Also T.C. Boyle macht uns klar, wohin das führen kann. Er ist da eher pessimistisch.
Florian Lukas ist der Sprecher. Wie gefällt er Ihnen denn als Interpret dieser Geschichten?
Also ich habe seine Sprechweise eher als neutral empfunden. Er stört nicht wirklich, aber er gibt dem Ganzen jetzt auch keinen besonderen Pfiff. Manchmal liest er sogar ein bisschen ruckelnd. Also das hat mich jetzt nicht so völlig überzeugt. Man kann T.C. Boyle aber auch selbst hören. Er liest die titelgebende Geschichte Are We Not Men im Original. Und das ist eben eine schöne Besonderheit gegenüber dem Buch. Also man kann ihn auch sehr gut verstehen, wenn man eben des amerikanischen Englisch mächtig ist.
Und Ihr Fazit insgesamt?
Ja, also nicht durchgehend herausragender, aber doch gut unterhaltsamer Lese- und Hörstoff. Wir haben ja jetzt alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Corona-Zeiten oder viele von uns. Und es gibt auch einige richtige Highlights darin.
Sind wir nicht Menschen? Stories. So heißt dieses Hörbuch von T.C. Boyle, das wir vorgestellt haben, aus dem Amerikanischen von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Die Sprecher sind Florian Lukas und T.C. Boyle. Es ist eine MP3-CD, 9 Stunden, 50 Minuten Laufzeit zum Preis von 23 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom April gewählt wurde das Hörbuch Nochmal Deutschboden von Moritz von Uslar. Der Journalist und Autor Moritz von Uslar wurde in Köln geboren, 1970. Er war Redakteur beim Süddeutsche Zeitung Magazin und beim Spiegel und er arbeitet heute bei der Zeit. Er hat Theaterstücke geschrieben, gesammelte Interviews herausgegeben, Romane veröffentlicht. Sein Reportageroman Deutschboden, eine teilnehmende Beobachtung aus dem Jahr 2010, wurde mit dem Fontane-Preis der Stadt Neuruppin ausgezeichnet und 2014 fürs Kino verfilmt. Nochmal Deutschboden, so heißt jetzt das Hörbuch, das bei Ruf Music erschienen ist. Dorothee Meyer-Karwick. Moritz von Uslar ist also schon vor 10 Jahren in die brandenburgische Provinz gereist, um dem Lebensgefühl der Bewohner des Ortes Zedenick im Landkreis Oberhavel nachzuspüren.
Ja, genau. Und damals ist er so vorgegangen wie jetzt auch. Er ist ganz offen auf die Menschen, also vornehmlich Männer, zugegangen, mit ihnen in die Kneipen gezogen, in den Boxclub zur Aral-Tankstelle. Er hat mit ihnen geredet, er hat mit ihnen getrunken, hörte zu, nahm auf und war erstmal offen für alles.
Was kam denn damals dabei raus?
Also damals gab es schon auch rechte Sprüche, aber insgesamt überwog so das Menschliche, das absurd Komische. Er erlebte eben den Alltag vornehmlich junger Männer, die vielleicht keine große Zukunft hatten, aber doch ziemlich guten Humor.
Und jetzt nochmal Deutschboden? Was kam jetzt bei raus?
Ja, also die Vorgehensweise ist ziemlich die gleiche gewesen. Er ging wieder hin, 4 Monate diesmal, war wieder mit dem Mikrofon mittendrin, also wie so ein Fisch im Schwarm. Und er hat zum Teil dieselben Menschen getroffen, aber was die sagen oder gesagt haben, wie die drauf sind, das ist schon ein bisschen anders als vor 10 Jahren. Es ist deutlich weniger lustig. Die Situation ist insgesamt herber geworden und zum Teil auch richtig bösartig. Und das zeigt sich beispielsweise beim sogenannten Herrentag. Bei uns ist das ja der Vatertag, gefeiert an Christi Himmelfahrt.
Eine kleine Auswahl der auf den T-Shirts und Kapuzenpullovern zu lesenden Sprüche in der Kneipe Schröder zu Oberhavel, die ich mir, verteilt über die ersten 3 Biere, im Smartphone notierte. Stadt, Land, Hass. Erlebnisorientiert, Bambule und Randale. Sauf-Squad. Beer, we go again. Läuft. G20 Bier holen. Waschbärbauch. Osten feiert besser. Wenn Papa es nicht reparieren kann, kann es keiner. Motorradgottesdienst Friedrich Walde. Waffenschmiede Suhl. Bei uns im Osten heißt das Negerkuss. Combat 18. Damit war der bewaffnete Arm der in Deutschland verbotenen neonazistischen Organisation Blood and Honor gemeint. Old School Society. Um dieses T-Shirt zu tragen, brauchte es Nerven. Die Terrororganisation, auch als dümmste Terrorgruppe Deutschlands bezeichnet, weil sie einst über geschlossene Chatgruppen und über Facebook kommuniziert hatte, war wegen der Planung von Anschlägen auf Moscheen, Kirchen, Kindergärten, Asylheime angeklagt worden. 2 Männer mit Wehrmachthelm am Tisch. Kein T-Shirt-Spruch aber brachte die Sache so auf den Punkt wie der des gut 60-jährigen glatzköpfigen Skinhead-Daddys, der vorne bei Hansi am Tresen stand. Wir mögen niemanden. Unser alter Freund Gode von der Aral-Gang, Ex-Bundeswehrsoldat, er hatte einen Einsatz in Afghanistan geleistet, mittlerweile bei den Stadtwerken für Gas und Abwasser zuständig, hatte sich mit 3 Kumpels ein Schnurrbart stehen lassen. Sie kamen mit Bundeswehrrucksäcken, Wayfarer-Sonnenbrillen und dem T-Shirt »Die absolute Härte sind Oberlippenbärte«. So viel konnte noch vor 11 Uhr morgens festgestellt werden. Der Herrentag war ein Folkloretag und die offensichtlich naheliegende Folklore hier im Osten, es gab im säkularisierten Brandenburg ja keine Trachten oder sonst ein Brauchtum, war der Faschismus, war Saufen, waren Schlägereien und war vergleichsweise neu dazugekommen, ein sich gegen den Westen abgrenzendes ostdeutsches Regionalbewusstsein.
Moritz von Uslar beschreibt ja, was er am Herrentag erlebt hat, aber nach Herren klingt das jetzt nicht gerade.
Nee, und das ist auch der Tag, an dem Moritz von Uslar dann auch eins auf die Nase bekommt. Und sein persönliches Fazit von den 4 Monaten in Zedenick fällt entsprechend ernüchtert aus.
Der Graben, so der Extremismusforscher Matthias Quent im Magazin Republik, verlief in Ostdeutschland nicht mehr länger zwischen Stadt und Land, nicht mehr zwischen Grünen und der AfD, sondern zwischen einer demokratischen Mehrheit und einer rechtsextremen Minderheit, die in Brandenburg, Sachsen und Thüringen rund 1/4 der Wähler stellte. Das war ein anderes Deutschland als das Land, das wir uns im Westen seit der Wiedervereinigung so gemütlich ausgemalt hatten. Das Ende der Zuversicht, das Gefühl, dass wir in einem gefestigten Staat lebten, dass alles irgendwie gut werden würde, dass die Demokratie die quasi gottgegebene Staatsform war, die die Menschen freiwillig nie mehr hergeben würden, das alles war weg.
Das Fazit des Autors. Dorothee Meyer-Karwick, was ist Ihr Fazit von diesem Hörbuch?
Also die Vorgehensweise gefällt mir sehr. Er geht immer dahin, wo es weh tut, dieser Moritz von Uslar. Er hakt oft nach und fragt dann auch nach Hintergründen.
Findet er denn auch Antworten?
Ja, die sind aber eigentlich banal und bekannt. Also es kommt immer wieder so hoch, man fühlt sich abgehängt gegenüber dem Westen, man empfindet Wessis als überheblich, die Menschen sind frustriert, sie haben keine Zukunftsperspektive und so weiter.
Also das klingt insgesamt schon ziemlich frustrierend.
Ja, aber es ist wirklich gut, das so direkt zu hören. Und ich finde es auch wichtig und gut, dass Moritz von Uslar es selbst liest, was er da notiert hat. Das klingt alles sehr rau, nicht perfekt, aber eben sehr ehrlich. Und deswegen ist mein Fazit von diesem Hörbuch unbedingt hören. Und was mir besonders gefällt, er redet eben mit allen. Also dieses "mit denen rede ich nicht", das gibt's bei ihm nicht.
Jetzt aber noch eine wichtige Frage. Wir haben immer über den Ort Zehdenick gesprochen. Das Hörbuch aber heißt Deutschboden. Wo kommt denn dieser Name her?
Also dieses Deutschboden, das ist eine Gegend irgendwo außerhalb des Ortes, eine frühere Grenze auch, hinter der Reisende das erste Mal das Gefühl hatten, deutschen Boden zu betreten. Heute stehen da nur ein paar Häuser im Wald. Es ist eher ein vergessener Ort, der sich aber gut eignete für den Titel des Hörbuchs.
Nochmal Deutschboden, so heißt das Hörbuch von Moritz von Uslar, eine Autorenlesung, eine MP3-CD, 8 Stunden, 12 Minuten Laufzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music im Label Tacheles. Das Hörbuch kam auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste April. Die rechtschaffenen Mörder. Dieses Hörbuch von Ingo Schulze wurde auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom April gewählt. Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und lebt heute in Berlin. Er hat klassische Philologie in Jena studiert und arbeitete zunächst als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur. Schulze ist heute einer der renommiertesten deutschen Autoren. Sein Debüt, 33 Augenblicke des Glücks, wurde mit Begeisterung aufgenommen. Weitere sehr erfolgreiche Bücher folgten, Simple Stories zum Beispiel ist Schullektüre. Und für seinen Roman Handy wurde Ingo Schulze mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karwick, Die rechtschaffenden Mörder, so der Titel des neuen Romans von Ingo Schulze, das hört sich fast nach einem Krimi an. Ist das denn ein Kriminalroman?
Also am Schluss gibt es zwei Tote, wo man nicht so recht weiß, ist da ein Unglück passiert oder war das Selbstmord bzw. ein erweiterter Suizid oder eben ja Mord. Aber nein, eigentlich ist es ein Gesellschaftsroman über die Wendezeit und die Jahre danach. Und im Mittelpunkt steht Norbert Paulini aus Dresden. Geschildert wird zuerst seine Jugend in der DDR ohne Mutter, die ist nach der Geburt gestorben. Diese Mutter war Antiquarin und auch er begeistert sich dann später für die Literatur und kann schließlich in Dresden ein eigenes Antiquariat aufmachen. Und dazu hören wir einen Ausschnitt vom Anfang.
Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Nicht nur Einheimische suchten ihn auf. Nicht allein in Leipzig, Berlin oder Jena wurde seine Adresse eifersüchtig gehütet. Sogar von den Ostseeinseln Rügen und Usedom reisten Lesehungrige an. Sie nahmen stundenlange Zug- oder Autofahrten in Kauf, schliefen auf Luftmatratzen bei Freunden oder ertrugen billige Quartiere, nur um am folgenden Tag Punkt 10 ihre Entdeckungsreise zu beginnen. Die, unterbrochen von einer zweistündigen Mittagspause, bis 18 Uhr währte, mitunter aber auch bis in die Nacht. Auf Leitern erklommen sie die Höhen der obersten Regalreihen, lasen auf den Sprossen ganze Kapitel, bevor sie wieder hinabstiegen, um auf Knien, als horchten sie das Linoleum ab, die Buchrücken im untersten Fach zu inspizieren. Gerade in den extremen Zonen vermuteten die Suchenden jene Werke, die ihnen zum Mittelpunkt der Welt werden könnten. Andere Antiquariate verfügten vielleicht über ein breiteres Angebot mit mehr Raritäten in größeren Räumen. Doch wer nach Dresden-Blasewitz in die Brucknerstraße kam, das eiserne Gartentor aufschob, an Hecken und Mülltonnen vorbei die Haustür erreichte, den weißen, wackligen Knopf neben dem Schild Antiquariat drückte, sich geduldete, bis die Tür mit einem Klack aufsprang, über die Sandsteinstufen in den ersten Stock stieg und endlich die aluminiumhelle Klingel mit der Aufschrift »Bitte drehen« betätigte, erstrebte mehr. Nämlich Einlass in das Reich des berühmten Antiquars Norbert Paulini.
Ja, und als Interpreten hörten wir hier Silvester Groth. Und dieser Norbert Paulini heiratet dann eine Friseuse, er bekommt einen Sohn, alles soweit normal. Aber dann kommt die Wende und plötzlich wird alles anders. Zuerst freut sich Paulini, dass er plötzlich so viele seltene Bücher angeboten bekommt, sozusagen nachgeschmissen werden sie ihm. Und er geht dann zum Sparkassenleiter Herrn Adamek, um einen Kredit zu bekommen. Und Herr Adamek fragt, was er denn kaufen wolle. Und Pauline erklärt ihm:
Ich habe eine Erstausgabe Sein und Zeit, eine Haushaltsauflösung, alles zusammen für 50 D-Mark. Die allein ist schon einen Tausender wert, vielleicht sogar zwei, muss mal sehen. Oder Nietzsche. Zweite Ausgabe der Fröhlichen Wissenschaft, gewissermaßen eine Erstausgabe. Dafür wollen Sie für Bücher? Und Miete. Ich miet noch was an. Eine Baracke oder sowas. Lagerflächen. Vielleicht bauen wir auch an.
Herr Adamek presste die Lippen zusammen, stülpte sie vor und schnappte dann wieder. Sie haben seit 8 Monaten nichts mehr eingezahlt, weder geschäftlich noch privat. Sie wissen ja, über 4.000 ist alles halbiert.
Auch die Schulden sind halbiert, unterbrach ihn Norbert Paulini.
Und von Ihrer Frau, sagte Herr Adamek und brach gleich wieder ab, verschränkte die Hände wie zum Gebet und lehnte sich vor. Norbert Paulini sah ihn erwartungsvoll an.
Machen Sie mir keinen Ärger, Herr Paulini, ich bitte Sie. Was Sie mit Ihren Einnahmen tun, geht mich nichts an. Wir sind nicht das Finanzamt, aber
ich habe keine Einnahmen, wehrte Norbert Paulini den Verdacht ab. Oder kaum welche.
Ich sag Ihnen jetzt was. Sie kaufen nichts mehr. Gar nichts mehr. Auch nicht die blaue Mauritius für 10 Mark. Verstehen Sie? Keine blaue Mauritius. Es gibt zu viele davon. Und verkaufen Sie, was das Zeug hält. Gehen Sie runter mit den Preisen. Gehen Sie in die Offensive. Gehen Sie vor die Tür, was auch immer. Kämpfen Sie, Paulini, kämpfen Sie. Und schauen Sie ab und zu mal auf Ihre Auszüge, also auf Ihr Konto.
Herr Adamek lehnte sich zurück. Mehr kann ich leider für Sie nicht tun.
Ja, das ist nicht so ein erfolgreiches Gespräch bei dem Sparkassenleiter. Ja, und spätestens als Norbert Paulini dann Bücherberge auf einer Müllkippe findet, merkt er es auch, es ist alles nichts mehr wert. Für Norbert Paulini ist das eine ungeheure Umwälzung. Er muss dann als Kassierer arbeiten, als Nachtportier. Er versucht dann lange noch den Kopf oben zu behalten, versucht seine Bücher übers Internet zu vertreiben und so weiter. Aber diese ungeheuren Umwälzungen, die natürlich auch an ihm. Die Ehefrau verlässt ihn dann auch. Immerhin, er hat noch eine Geliebte, Lisa, und die hält weiterhin zu ihm.
Jetzt wissen wir ja schon, dass es auch Tote gibt. Wie kommt es denn zu den Toten?
Ja, das erzählt der zweite Teil. Da wechselt die Perspektive vom auktorialen Erzähler zum Ich-Erzähler. Und dieser Ich-Erzähler kennt Paulini seit Jahren und ist der, der die Geschichte aufschreibt und die Wandlung Paulinis beschreibt. Er schildert also, wie sich Paulini radikalisiert, aufbrausend unversöhnlich wird und schließlich eben auch beschuldigt wird, an einer fremdenfeindlichen Ausschreitung beteiligt zu sein bzw. die gedeckt zu haben. Und dann kommt es zu den beiden Toten, da kann ich allerdings nicht mehr erzählen, es würde zu viel verraten. Dann gibt es nämlich noch einen dritten Teil, der wird interpretiert von Viktoria Trautmannsdorf, der ist sehr kurz. Sie ist die Interpretin dieses dritten Teils, aus Sicht der Lektorin des Ich-Erzählers geschildert, und die macht sich darin Gedanken über die Toten, den Ich-Erzähler und darüber, was eigentlich wirklich hinter der gesamten Geschichte steckt.
Also das klingt schon sehr spannend, aber durch diese vielen Perspektivwechsel auch verwirrend.
Auch spannend, auf jeden Fall verwirrend. Ja, für Sie jetzt, weil ich eben nicht viel verraten kann. Sagen wir so, es klingt alles zu Anfang sehr stringent. Also Paulini erlebt große Enttäuschung, Frustration und radikalisiert sich dann. Ja, und dann werden diese Gewissheiten über den Haufen geworfen. Und es bleiben Fragen zurück, über die man wirklich auch lange nachdenken kann. Es geht um Konstruktion und Dekonstruktion von Wirklichkeit. Das ist alles sehr geschickt und gut gemacht.
Also Dorte Meyer-Karwick, Ihnen scheint die Geschichte sehr gut gefallen zu haben.
Ja, aber nicht nur wegen dieser besonderen Konstruktion, sondern vor allen Dingen, weil Ingo Schulze hier eine Welt vor uns erstehen lässt, die es im Westen in dieser Art nicht gegeben hat. Also damals waren im Osten die Bücher und nicht Geld für viele die eigentlichen Schätze. Und diese Beschreibung der Liebe vieler Menschen im Osten zur Literatur ist Ingo Schulze, wie ich finde, ganz großartig gelungen. Das hat mich sehr berührt und begeistert.
Und dazu kommen ja noch die Interpreten. Das ist einmal Silvester Groth und das ist Viktoria Trautmannsdorff.
Ja, Silvester Groth haben wir gehört. Er hat auch eine wesentlich größere Rolle. Viktoria Trautmannsdorff liest eben nur den ganz kurzen dritten Teil. Aber für beide gilt, ich finde sie sehr gut besetzt. Also sie verkörpern die Stimmung der Welt der Bücherliebhaber ganz hervorragend. Beide haben auch so was Feines, Elegantes im Ton. Sie durchdringen den Text, heben ihn hervor, wo es notwendig ist. Und das ist also insgesamt, finde ich, ganz große Interpretationskunst. Also großes Lob für Text und Interpreten.
Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über das Hörbuch »Die rechtschaffenden Mörder« von Ingo Schulze mit Silvester Groth und Viktoria Trautmannsdorff als Sprecher. Es ist eine MP3-CD, 7 Stunden 50 Minuten Laufzeit, eine ungekürzte Lesung zum Preis von knapp 25 Euro. Eine Produktion von MDR Kultur, erschienen im Argon Verlag. Und dieses Hörbuch kam auf den zweiten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste April. Ins Studio gekommen ist jetzt Till Kronsfurt. Er hat uns ein Hörbuch für Kinder und Jugendliche mitgebracht. Und auch dieses Hörbuch wurde auf die HR2 Hörbuchbestenliste April gewählt, auf die Liste für Kinder und Jugendliche. Der Schatz auf Pagensand, so heißt dieses Hörbuch von Uwe Timm. Uwe Timm gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. Er wurde 1940 in Hamburg geboren. 1971 hat er erste Gedichte veröffentlicht und 3 Jahre später erschien sein Romandebüt »Heißer Sommer«. Als Kinderbuchautor wurde er mit Rennschwein Rudi Rüssel bekannt. Uwe Timm hat selbst 4 Kinder und lebt heute in München und Berlin. Till Kronsfurt, »Der Schatz auf Pagensand«, so heißt das aktuelle Hörbuch von Uwe Timm. Worum geht's denn in der Geschichte?
Wie der Titel schon andeutet, geht es um eine Schatzsuche auf der gleichnamigen Elbinsel. Pagensand ist eine Insel, die westlich von Hamburg in der Nähe der Elbmündung gelegen ist. Das Buch spielt 1954 und wir lernen darin die 14-jährige Jutta und den gleichaltrigen Benno kennen. Die beiden gehen zusammen zur Schule und die Stimmung zwischen den beiden ist etwas getrübt, da Benno erfahren hat, dass er nicht in die nächste Klasse versetzt wird und wahrscheinlich auch die Schule verlassen muss. Zudem ist das Verhältnis zwischen Jutta und Benno etwas ambivalent, da Benno oft Geschichten erzählt über Abenteuer, die ihm angeblich passiert sind, und im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass er hier etwas geflunkert hat, um sich selber interessanter zu machen. Und so ist Jutta auch erstmal etwas skeptisch, als Benno eines Tages mit einem merkwürdigen Buch in die Schule kommt.
Es war ein Buch mit vielen Zeichnungen und Landkarten. Ein Buch, das Benno aus der Schulbibliothek ausgeliehen hatte. Es zeigte die Elbe zwischen Hamburg und der Nordsee. Das fand ich nun doch etwas übertrieben, dass Benno sich jetzt auch noch mit geschichtlichen Büchern auf den Geographieunterricht vorbereitete. Schließlich war ja schon Zeugnisschluss gewesen und wir alle machten so wenig wie nur irgend möglich. »Willst du dir noch eine 1 mit Stern holen?«, fragte Jan. »Quatsch, ich such was.« »Was denn?« »Da«, sagte Benno und tippte auf eine Stelle der Elbkarte. »Da muss er liegen.« »Wer?« »Der Schatz.« »Welcher Schatz?« »Na, Störtebeckers Schatz.« Wir sahen uns an und dachten, jetzt ist er durchgedreht.
Es geht natürlich um Klaus Störtebeker, den legendären Seeräuber, der im 14. Jahrhundert die Nord- und Ostseeküste unsicher gemacht haben soll und von dem Historiker heute überhaupt nicht mehr wissen, ob der tatsächlich existiert hat. Jedenfalls überredet Benno dann seine Freunde Jutta, Jan und Georg, mit ihm zusammen diesen Störtebeker-Schatz zu suchen. Und sie bereiten sich sehr akribisch auf diese Schatzsuche vor. Am Ende haben sie nur noch ein Problem. Sie haben nämlich kein Boot, um zu diesen Inseln zu gelangen. Und so kratzen sie ihr ganzes Taschengeld zusammen und kaufen sich eine alte Jolle, die sie wieder seetüchtig machen und die sie Freundin der Winde taufen. Und pünktlich zum Ferienbeginn stechen sie in See.
Wir segelten unter vollem Zeug. Das sagte Jan so, als hätten wir 28 Segel. Die Jolle hatte aber nur zwei Segel, das Großsegel und die Fock. Das Boot lag ziemlich schräg und am Anfang hatte ich mächtig Angst, dass wir kentern könnten. Natürlich sagte ich nichts, sondern krallte mich möglichst unauffällig fest, wenn die Wellen ins Boot schwappten. Wir mussten kreuzen, denn der Wind kam genau aus der Richtung, in die wir wollten, also von der Nordsee. So fuhren wir im Zickzack von einem Ufer der Elbe zum anderen. Nach gut einer Stunde hatte ich keine Angst mehr vor der Schräglage. Im Gegenteil, es war ein tolles Gefühl, so ein Kribbeln im Bauch, wenn sich das Boot unter dem Winddruck schräg legte, wenn das Wasser an den Kajütfenstern vorbeigurgelte. Wir mussten dann alle auf der hohen Kante des Boots sitzen, um es besser zu trimmen, also aufrechter zu segeln.
Benno und seine Freunde haben sich also auf den Weg gemacht, sind losgesegelt. Kommen sie denn auf Pagensand an?
Ja, kommen sie, allerdings nicht ohne einen kleinen Umweg über eine andere Insel, nämlich den Schweinesand. Der Schweinesand ist eine Hamburg vorgelagerte Elbinsel und dort treffen sie einen etwas verschrobenen Einsiedler, der sich der König von Albanien nennt. Und dieser König von Albanien schenkt ihnen eine Karte, auf der verzeichnet ist, wo er selbst eines Tages mal einen Schatz vergraben haben will. Und da die Kinder sich gar nicht so richtig sicher sind, wo der Störtebeker-Schatz überhaupt liegen soll, wo sie detailliert graben müssen, entscheiden sie sich, den Störtebeker-Schatz sein zu lassen und stattdessen den Schatz des Einsiedlers zu suchen. Sie segeln also weiter, kommen dann tatsächlich bei Pagensand an und kurz bevor sie die Insel erreichen, geraten sie in einen schweren Sturm. Die Kinder erleiden Schiffbruch, können sich allerdings mit dem Nötigsten auf die Insel retten und beginnen dann gleich damit, ein Wasserreservoir anzulegen, Vorräte zu sammeln, sich einen Unterstand zu bauen, also sehr umsichtig. Und am nächsten Tag beginnen sie dann zu graben.
Ja, finden sie denn den Schatz auch?
Ich glaube, so viel darf man verraten. Sie finden einen Schatz, treffen auf der Insel dann allerdings auf eine Gruppe von Menschen, die ebenfalls nach dem Schatz suchen und mit denen geraten sie dann ziemlich aneinander.
Die Männer hielten uns fest. Was sucht ihr hier? Fragte der Mann mit der Pistole. Au! Rief ich. Loslassen! Loslassen! Ich trat nach dem Mann, der drehte mir den Arm um.
Was ist? Wo kommt ihr her? Los! »Raus mit der Sprache!«
Und da sagte Benno, dem der andere Mann den Arm auf den Rücken gedreht hatte, »Wir machen einen Klassenausflug!« Ich muss sagen, ich habe Benno richtig bewundert. Das war wirklich geistesgegenwärtig. Das wäre mir nicht eingefallen, schon weil ich so eine fürchterliche Angst hatte. Denn das war klar, Klassenausflug hieß, dass da noch viel mehr Kinder, 20, 30 Kinder auf der Insel waren. Aber dann dachte ich, es ist schon komisch, was einem alles blitzschnell durch den Kopf schießt. Es sind ja Ferien. Und da bekam ich nochmals einen tiefen Schreck.
Jodie Albon ist die Sprecherin. Wir haben sie jetzt schon mehrfach gehört. Was meinen Sie, ist es eine gelungene Besetzung? Wie gefällt sie Ihnen hier in diesem Hörbuch?
Ich finde, diese Besetzung ist sehr gelungen. Die Geschichte wird ja aus der Sicht von Jutta erzählt. Und Jodie Albon ist Jahrgang 1980. Sie hat eine unglaubliche Varianz in den Stimmlagen. Sie kann sowohl junge Mädchenstimmen als auch Stimme von älteren Männern sehr gut nachmachen. Man kennt sie vor allem als Schauspielerin aus den Serien Notruf Hafenkante, Soko Wismar oder Großstadtrevier. Und sie macht das ganz toll, finde ich.
Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Ich finde, es ist eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft, über Zusammenhalt, über Loyalität. Denn jedes der Kinder hat ein Handicap oder eine Schwäche, die allerdings in der Gruppe nicht auffällt, weil sie von den anderen ausgeglichen werden kann. Jan beispielsweise ist sehr aufbrausend, kann aber gut segeln. Benno ist offensichtlich Legastheniker, ist aber ein guter Kartenleser. Und Georg hat ein steifes Bein, kann daher nicht so schnell rennen wie die anderen, ist aber derjenige, der in brenzligen Situationen besonders kühlen Kopf bewahrt.
Also eine klare Empfehlung. Ganz herzlichen Dank, Till Kronsfort. Wir sprachen über das Hörbuch Der Schatz auf Pagensand von Uwe Timm. Es wurde auf den zweiten Platz der H2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im April gewählt. Jodie Alborn ist die Sprecherin. Es sind 4 CDs, gut 4 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 17 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 11 Jahren, erschienen bei DRV. Und für alle Landratten noch ein Hinweis, das Hörbuch enthält ein ausführliches Booklet mit vielen Erläuterungen zur Seefahrt. Das war's heute in der Hörbuchzeit. Es verabschieden sich Till Kronsfoth, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.